Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview der HKCM. Mein Name ist Philipp Hopf, heute mit dabei Herr Professor Bargus. Herzlich willkommen, Herr Bargus.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Hopf.
Sehr gerne. Herr Professor Bargus, bevor wir gleich mal ins Thema reinstarten, möchte ich Sie ganz kurz mal unserer Community vorstellen. Das ist auch ein Thema, das wir so bisher noch nie behandelt hatten. Erstens mal über Argentinien zu sprechen und über den aktuellen Präsidenten Milei. Herr Professor Bargus, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid, an der Sie auch promoviert haben, und sind Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Ludwig von Mises Instituts. Ihre wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigen sich mit der Rolle des Staates, der Zentralbanken sowie der Geldpolitik, und Sie sind bekannt für Ihre Kritik an der expansiven Geldpolitik und dem Eurosystem, welches Sie in Ihrem Buch Die Tragödie des Euro thematisiert haben. Ihr neuestes Buch heißt Die Ära Milei, Argentiniens neuer Weg, das im LMV Verlag erscheint, sich mit der Person und den Konzepten des derzeitigen argentinischen Präsidenten befasst. Das Vorwort hat auch Milei selbst geschrieben, mit dem Sie auch befreundet sind, und das Nachwort ist von Dr. Markus Krall, den ich auch sehr gut kenne. Ich finde das sehr spannend. Sie sind die erste Person, mit der ich spreche, die den Präsidenten Milei persönlich kennt. Darüber wollen wir dann heute auch mal sprechen. Meine erste Frage an Sie. Ein Land wie Argentinien, dessen Name ja schon auf die reichen Bodenschätze verweist, also es kommt von Argentum, das ist der lateinische Begriff für Silber, hat doch im Grunde unendlich viel Potenzial. Vor rund 100 Jahren gehörte Argentinien auch noch zu den 5 reichsten Ländern der Welt, und jetzt verkündet die Regierung regelmäßig den Staatsbankrott. Wie und warum wurde dieses Land so heruntergewirtschaftet?
Ja, durch die Ideen des Sozialismus, des Kollektivismus, des Etatismus. In der großen Depression hat sich Argentinien auch vom Freihandel abgewandt. Und dann mit Juan Perón, General Perón, als er die Macht übernommen hat in den 40er Jahren, ist der Peronismus, das ist eine kollektivistische, sozialistische Ideologie, die sich darauf auf 3 Grundpfeiler eigentlich beruht. Einmal ist es sehr nationalistisch ausgelegt, Autarkie, das heißt, man hat versucht, eine Importsubstitution zu betreiben, man hat versucht, eine subventionierte Industrie aufzubauen. Vorher war Argentinien eigentlich ein großer Exporteur von Agrarprodukten. Man hat dann die Exporteure von Agrarprodukten subventioniert und hat gemeint, der Staat könnte effizient Industrien mit Subventionen aufbauen. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Und der dritte Pfeiler ist dann die sogenannte soziale Gerechtigkeit. Also ganz früh hat man dort schon einen Sozialstaat, Vorsorgestaat aufgebaut. Man hat umverteilt und diese Ideologie von dem einen zu nehmen und dem anderen zu geben, dieses Umverteilen, das hat natürlich dazu geführt, dass da eine Klientelpolitik gemacht wurde. Also die Leistung hat sich nicht mehr gelohnt und ein riesiger Staat mit Korruption und Nepotismus hat sich aufgebaut, der in den letzten 20 Jahren nochmal mit dem sogenannten Kirchnerismus, das ist eine besonders sozialistische Strömung des Peronismus, nochmal beschleunigt hat und dann Argentinien in die absolute Armut getrieben hat. Es ist dann zu einem Auslanderungswahn geworden. Wir haben zum Beispiel 500.000 Argentinier hier in Spanien, die eben vor dem Sozialismus geflohen sind, weil sie keine Möglichkeiten mehr gesehen haben, sich in diesem Land zu entwickeln.
Ich meine, ich denke, da werden viele Leute unweigerlich gerade an sich herunterschauen und an das eigene Land denken, in dem sie jetzt gerade leben. Denn diese Entwicklungen, was für mich unverständlich ist, der Einfluss sozialistischer Ideen in den Staatsapparat. Diese Länder, die das umsetzen, belegen ja regelmäßig, was die Wohlstandslisten angeht, die hintersten Plätze. Das heißt, das ist ein System, das immer wieder scheitert und scheitert und auf furchtbare Art und Weise scheitert. Wenn wir jetzt uns die Länder anschauen, die sich der Marktwirtschaft öffnen wiederum, auch dem Konkurrenzdenken der freien Marktwirtschaft, die wiederum aufstrebend sind. Warum ist das? Warum wird das nicht erkannt? Wir sehen es ja gerade auch in Deutschland wieder gerade, in welche Richtung uns das bringt, in einem massiven, regelrechten Sog rein. Und trotzdem passiert das immer wieder. Woran liegt das?
Ja, man muss das neidlos anerkennen, dass die Linken den sogenannten Kulturkampf gewonnen haben. Sie haben die kulturelle Hegemonie errungen. Ja, seit 68 der Marsch durch die Institutionen, der ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, es gibt eine linke Meinungshegemonie. Die Medien werden links dominiert, die Hauptstrommedien, das Bildungssystem natürlich, die Kultur insgesamt, ja, Film, Theater, Serien. Da werden die sozialistischen Ideen dann eben verbreitet. Und diesen Kulturkampf muss man annehmen und den hat Milei natürlich angenommen. Und die Linken haben eben gesagt, ja, der Kapitalismus, der mag zwar effizient sein, aber er ist eben ungerecht. Er ist kalt, er ist unbarmherzig, er ist egoistisch. Und das Einfühlsame, das Gute, das ist der Sozialismus, der dann umverteilt. Ja. Und genau da hat Milei eben angesetzt und gesagt, das ist ein Kulturkampf, es geht hier um Werte. Es ist nicht nur so, dass der Sozialismus in Verarmung führt und der Marktwirtschaft Wohlstand produziert. Die Marktwirtschaft, der Kapitalismus ist das einzig gerechte System, weil er nämlich auf freiwilliger Zusammenarbeit, freiwilliger Kooperation beruht und nicht auf Androhung von Zwang. Er sagt immer, das Konzept der sozialen Umverteilung ist das ungerechteste, soziale Gerechtigkeit ist das ungerechteste überhaupt, weil es von einem unter Gewaltandrohung nimmt und dem anderen gibt. Ja, ist eine ungleiche Behandlung vor dem Gesetz. Ja, und deswegen sagt Milei, wir müssen sagen, dass der Sozialismus eben ungerecht ist. Er ist unmenschlich. Er hat über 100 Millionen Tote im 20. Jahrhundert verursacht. Ja, der Sozialismus ist also nicht nur ökonomisch unterlegen, sondern auch kulturell, sozial, gerechtig, in der Gerechtigkeit und auch ästhetisch. Ja, die Sozialisten sind uns ästhetisch eben unterlegen. Man braucht ja nur an die Plattenbauten in der DDR denken und das mit Manhattan und den Wolkenkratzern vergleichen. Also allen ist eigentlich unterlegen, aber man muss das natürlich auch den Leuten erklären. Und das hat Milei eben in einzigartiger Weise geschafft und zu einem Mentalitätswechsel beigetragen in Argentinien. Und den brauchen wir auch sonst unterstützen die Leute eben weiterhin den Sozialismus, obwohl er eben zu diesen Ergebnissen führt.
Ja, das ist sehr richtig. Auch was Sie sagen zum Thema Ästhetik. Ich hatte das noch nie als solches betrachtet, aber das kann jeder Zuschauer jetzt mal reflektieren. Denken wir an Sowjetländer oder mal vom Namen her an sozialistische Länder, die lange über Jahrzehnte durch den Sozialismus geprägt waren. Was fällt im Straßenbild am meisten auf? Das sind die riesigen, Türme sind es ja nicht, sondern es sind die riesigen Brocken an Beton, die an sich nur durch Hässlichkeit glänzen, ja, und die das Trübe auch, man denkt dabei nicht an Sonnenschein, sondern immer an bewölkt und an viele, viele kleine Kabinen, die die Sozialisten eben dann für das Individuum noch lassen. Aber was Sie gerade gesagt haben von Herrn Milei, der folgt ja auch einer Schule, die nicht argentinisch ist, sondern hier aus dieser Gegend kommt, und zwar der österreichischen Schule. Und das hat er ja auch im Vorwort, das er in Ihrem Buch geschrieben hat, ganz klar dargelegt, dass er die Ideen der österreichischen Schule sehr interessant findet und von diesen fasziniert ist. Und jetzt wäre meine Frage an Sie, Herr Professor Bargus, können Sie mal bitte umreißen, was den Kern der österreichischen Schule ausmacht?
Ja, sehr gerne. Ja, Milei ist eben Ökonom der österreichischen Schule. Und deswegen kennen wir uns auch schon, bevor er Präsident geworden ist, weil die Welt der österreichischen Schule sehr klein ist. Und ich werde erklären auch, warum das so ist. Und da kennt fast jeder jeden, ja, auch in der spanischsprachigen Welt. Und deswegen haben wir uns vorher auch schon kennengelernt. Die österreichische Schule hat gezeigt, dass alle Güter und Dienstleistungen freiwillig im Markt bereitgestellt werden können. Ja. Der Staat ist nicht notwendig, um Güter und Dienstleistungen herzustellen. Der Staat hat nicht die notwendigen Informationen, er hat nicht das Wissen, um koordinierend in den Marktprozess einzugreifen und zu besseren Ergebnissen zu führen. wenn er mit Gewalt da eingreift. Das führt immer zu schlechteren Ergebnissen, weil er nicht über das notwendige Wissen verfügt, was die Einzelnen im Marktprozess verfügen und dass die Unternehmer dann versuchen, die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen zu entdecken und günstiger und mit besseren Produkten zu befriedigen als ihre Konkurrenten. Ja, und der Staat kann da keine Verbesserung vornehmen. So, und das bedeutet, ist natürlich eine Theorie der Freiheit auch. Er sagt, die Menschen im Marktprozess können ihre Bedürfnisse besser befriedigen, als wenn jemand mit Gewalt zentral das irgendeine Produktion plant. So, und das führt dazu natürlich, dass die österreichische Schule zur Schlussfolgerung kommt, die vom Etatismus, vom Staat abgelehnt werden, nicht so attraktiv sind und dann natürlich an staatlichen Universitäten nicht besonders gelehrt werden, beziehungsweise der Staat hat natürlich einen Anreiz, dass Theorien gelehrt werden, die ihn legitimieren. Die sagen, ja, der Staat ist notwendig, es gibt Marktversagen, es gibt Güter und Dienstleistungen, die nicht so gut im Markt hergestellt werden können, öffentliche Güter, externe Effekte. Und diese Theorien möchte der Staat natürlich verbreiten und findet dann natürlich auch Ökonomen, die das tun.
Also um hier vielleicht noch ein weiteres Wort einzuwerfen, libertär, das ist ja heute etwas, das beispielsweise in Deutschland die Medien gerne auch wiederum mit rechtem Gedankengut in Verbindung gesetzt wird. Ich glaube, das hat aber damit zu tun, dass man es versucht, eben dadurch zu delegitimieren und zu diffamieren. Würden Sie sagen, dass die österreichische Schule selbst eine sehr libertäre ist?
Ja, weil eben die Schlussfolgerung oder das Verdienst der österreichischen Schule ist, eben gezeigt zu haben, dass der Marktprozess, der dynamische Marktprozess, die Güter und Dienstleistungen am besten herstellen kann und es braucht keinen Staat dafür. Und deswegen ist das natürlich eine sehr freiheitliche, sehr libertäre Schlussfolgerung. Ja, der Libertarismus ist eben eine Strömung des Liberalismus. Es gibt den Ordoliberalismus, es gibt die klassischen Liberalen. Die Libertären sind eben sehr radikale Liberale in dem Sinne, dass sie sagen, es gibt die Minimalstaatler, die sagen, der Staat soll nur innere und öffentliche Sicherheit, Justiz bereitstellen. Mhm. Und dann gibt es die Anarchokapitalisten, das ist die andere libertäre Gruppe, die sagen, wir könnten und sollten ganz auf den Staat verzichten. Ja, auch die Sicherheit wird im Monopol, wenn sie im Monopol angeboten wird, immer noch höheren Preisen und geringerer Qualität führen. Ja, und deswegen ist die österreichische Schule eine libertäre Schule.
Ja, und höhere Preise, damit Kosten und geringere Qualität im Bereich der Sicherheit. Ich meine, das kann ja jeder aktuell mal in Deutschland reflektieren. Es wird alles immer teurer und die Sicherheit sinkt immer mehr. Und ich denke, das hat auch Argentinien gesehen, das ja lange Zeit ein unglaublich gefährliches Land geworden ist. Kommen wir mal gerade zu den Veränderungen, den Reformen, die Milei bisher umsetzen konnte. Welche Erfolge hat er bei denen erzielt?
Ja, er hat sein größter Verdienst ist es, die Inflation gestoppt zu haben. Weil Argentinien war an der Schwelle der Hyperinflation, als er das Amt übernommen hat. Die monatliche Inflationsrate lag bei sage und schreibe 25% im Dezember letzten Jahres.
Wahnsinn.
Die Erzeugerpreise stiegen 54% sogar, das ist annualisiert 17.000% pro Monat. Das heißt, das Land stand kurz vor einer Hyperinflation, besonders wenn man bedenkt, dass das Staatsdefizit 5% war im Haushalt und 10% in der Zentralbank, weil die Zentralbank sich auch verschuldet hat, um Pesos aufzusaugen. Und diese Schulden hat die Zentralbank dann natürlich durch neues Gelddrucken bezahlt. Also diese 10% vom Bruttoinlandsprodukt hat die Zentralbank letztes Jahr eben neu gedruckt, um nur die Schulden, die sie ausgegeben hat, zu bezahlen. So, man sieht also, dass sich das ein selbstbeschleunigender Prozess war. Im letzten Jahr ist eben die Inflationsrate immer weiter angestiegen, bis eben auf diese 25% im Dezember. Und er hat es dann geschafft, durch die Eliminierung des Staatsdefizits diese tödliche Spirale, Lawine zu stoppen. Wenn das nämlich zur Hyperinflation gekommen wäre, dann wäre es zu einer Armutsquote von 90% gekommen. Unbeschreibliche Szenen hätte es dann da gegeben. Das hat er eben geschafft, indem er schon im Januar einen Überschuss im Haushalt erwirtschaftet hat und bis Juni hat er auch das Defizit von 10% in der Zentralbank beseitigt. So, wie hat er das gemacht? Indem er die Staatsausgaben radikal gesenkt hat. Ungefähr ein Drittel real. Ja? Und das kann man sich ja mal vorstellen, wenn man in Deutschland ein Drittel die Staatsausgaben kürzen würde, was dann los wäre.
Was für ein Segen das wäre, sage ich Ihnen, was für ein Segen. Aber wir haben das in den deutschen Medien in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen, dass er große Teile des Staats, also des Beamtenapparats, einmal ihre Gehälter massiv gesenkt hat und teilweise auch entlassen hat. Ist das so korrekt?
Ja, genau. Er hat, ich glaube, 50.000 Staatsbedienstete bis jetzt entlassen, viele in Pension geschickt und viele Agenturen ganz geschlossen. Ja, er hat, wie gesagt, das Finanzamt hat er geschlossen, ganz geschlossen und eine neue Agentur aufgesetzt, die aber ungefähr 30% weniger Personal hat und der Direktor des Finanzamtes, der hat 30.000 Dollar ungefähr im Monat verdient. Mhm. Jetzt verdient er noch 3.000, also eine unheimliche Einsparung. Und übrigens hat er auch die Prämie, die Finanzbeamten hatten, gestrichen. Die haben nämlich 0,65% des gesamten Steueraufkommens haben die auf sich verteilt als Beuteprämie.
Des gesamten Steueraufkommens. Also die wurden quasi beteiligt, je effektiver sie die Staatskassen gefüllt haben, so wurden sie selbst daran dann auch beteiligt.
Ja, das ist natürlich ein perverser Anreiz. Ja.
Das ist ein perverser Anreiz, ja.
Den hat er beseitigt, ja. Dann hat er ein Deregulierungsministerium aufgestellt und das jeden Tag irgendwelche Vorschriften, unsinnigen Vorschriften und Regeln, Regulierungen beseitigt. Ja, schon im Dezember hat er die Mieten freigegeben, was dann zu einem Fall der Mieten geführt hat natürlich, weil vorher durch den Mietpreisstopp waren viele Wohnungen zurückgehalten worden und durch das höhere Angebot sind dann die Mieten natürlich gesunken. Ja, er privatisiert, er hat den Arbeitsmarkt reformiert und jetzt sieht man schon die ersten Erfolge. Ja, der Internationale Währungsfonds sieht ein Wachstum von 5% nächstes Jahr. Ja, die Exporteure steigen, die Energieproduktion ist positiv, also es wird mehr exportiert als importiert, das war jahrelang anders. Der Konsum steigt sogar, seit 5 Monaten steigen die Reallöhne. Die wirtschaftliche Aktivität steigt insgesamt, alle Ampeln sind auf grün. Ja, bis jetzt ist das noch in Deutschland nicht angekommen, aber irgendwann wird es auch nicht mehr übersehbar sein. Ja, weil die arbeiten eben mit biased Statistiken, würde ich mal so ausdrücken. Weil sie drücken zum Beispiel aus, die jährliche Inflationsrate. Ja, die jährliche Inflationsrate ist noch, ich glaube, bei über 100%. Ja. Aber wenn man auf die monatliche schaut, die ist von 25% im Monat eben jetzt auf 3,5 runter. Ja. Und was Ähnliches ist auch mit der Armutsquote passiert. Zu Beginn seiner Amtszeit ist die erst angestiegen. Ja. Durch die Abwertung, dadurch sind erstmal die Löhne in Dollars durch die Abwertung gesunken. Und er hat die Preise freigegeben. Es war nämlich ein Preisstopp bei vielen Preisen verhängt von der Vorregierung. Was passiert bei einem Preisstopp, wenn der Maximalpreis unter dem Marktpreis liegt? Dann kommt es zur Knappheit. Ja, dann sind die Regale leer. Aber im Warenkorb war dann immer eben dieser kontrollierte Preis. Das heißt, als die Preise dann freigegeben worden sind, sind die Preise gestiegen und dann Lebenshaltungskosten gestiegen und dadurch ist statistisch die Armutsquote stark gestiegen. Aber es war eigentlich nur ein Offensichtlichmachen einer Situation davor. Vorher waren zu dem Preis, offiziellen Preis, Maximalpreis, waren die Regale ganz leer. Da gab es nichts zu dem Preis. Höchstens auf dem Schwarzmarkt, aber dann war der Preis eben viel höher. So. Mhm. Und dann in den westlichen Medien oder oft wird dann gesagt, ja, die Armutsquote unter Milei ist stark gestiegen. Ja, in den ersten Monaten, weil eben die Preise freigegeben wurden und die schon bestehende Armut dann offensichtlich wurde. Aber seit mehreren Monaten ist die Armutsquote jetzt rückläufig. Sie ist von 57% innerhalb kürzester Zeit auf 49% gesunken. Ja, eine so schnelles Absinken der Armutsquote ist eigentlich beispiellos. Ja, also das sind alles diese guten Effekte und Zeichen, die wir hier sehen, die noch nicht im Mainstream in Deutschland oder auch in der Welt anerkannt werden, aber früher oder später wird es dann so eine große kognitive Dissonanz geben, dass das nicht mehr übersehbar ist.
Ich meine, das sind herausragende, vor allem in dieser kurzen Zeit, absolut herausragende Dinge, die er da umgesetzt hat. Das kann man nicht hoch genug anpreisen, wenn man auch weiß, aus welcher Situation Argentinien kommt. Da ist meine nächste Frage an Sie, Herr Professor Bagus. Was kann die deutsche Wirtschaft als auch die deutsche Politik von den Reformen Milleis selbst für sich umsetzen oder was können wir daraus lernen?
Ja, man kann natürlich daraus lernen, dass Freiheit funktioniert, ja, die Ideen der Freiheit funktionieren. Ja. Ich weiß das, oder wer Ökonom der Schule ist, der weiß das, aber es gibt viele Leute, die sind eben nicht ökonomisch gebildet und die sagen jetzt, okay, wir schauen mal auf Argentinien. Da macht einer jetzt was ganz anderes, ein ganz neues Rezept und wenn das funktioniert, ja, dann übernehmen die das auch. Ja. Also das kann man direkt daraus lernen, wenn man da empirisch drauf schaut. Das Problem ist natürlich, dass die eingesessenen Parteien in Deutschland eine ganz andere Ideologie und Anreize haben, so dass ich da nicht sehe, dass sie diesen Weg wirklich einschlagen werden. Leider, da müssen neue Parteien kommen oder Außenseiterparteien, ja, wie die AfD, die das dann vielleicht übernehmen kann und dann kopieren.
Diese sollte ja aber verboten werden jetzt, wie sich das in einer lupenreinen Demokratie gehört. Parteien, die unliebsam sind, die müssen ganz schnell verboten werden zum Schutze der Demokratie. Das ist ja die Argumentationsgrundlage, die wir hier haben. Wir sagen, wir wollen die Demokratie schützen und deswegen verbieten wir demokratische Parteien. Das sind also sehr interessante Konzepte, die in eine ganz andere Richtung gehen in Deutschland und so auch die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes aktuell nach unten geht, während die Argentiniens massiv nach oben geht. Da möchte ich aber auch zu meiner letzten Frage kommen an Sie. Und Sie haben ja auch den Blick von außerhalb. Wenn wir uns das Beispiel Argentiniens und seines wirtschaftlichen Niedergangs anschauen. Ist eine solch drastische Entwicklung auch für Deutschland denkbar? Und wenn ja, wie könnte diese jetzt noch verhindert werden?
Ja, wir sind in Deutschland ja auf dem besten Weg. Wir hatten einen radikalen libertären Reformer mit Ludwig Erhard, ja, der im Unterschied zu Milei nicht demokratisch gewählt wurde, sondern von den Alliierten eingesetzt wurde. Er war sozusagen ein libertärer Diktator, der dann später das erklärt hat, warum er das gemacht hat, was er macht. Und als die Leute es dann gesehen haben, die Ergebnisse gesehen haben, haben sie ihn auch unterstützt. Ja, bei Milei ist es umgekehrt. Er hat erst erklärt, was getan werden muss und ist dafür gewählt worden und setzt es jetzt um. So, dann haben wir in Deutschland fast einen Minimalstaat gehabt in den 50er Jahren. In den 60er Jahren, Anfang der 70er, fing dann das Wachsen des Wohlfahrtsstaats, des Vorsorgestaates ein. So, jetzt haben wir also etwas über 50 Jahrzehnte auf dieser Bahn in den Kollektivismus, in den Etatismus mit einem immer größeren Staat, mit einer immer größeren Steuer- und Abgabequote, mit immer höheren Regulierungen, die natürlich jetzt auch teilweise von Europa, aus Brüssel kommen. Ja, und das hat sich jetzt unter der Ampel natürlich nochmal extrem beschleunigt durch die Beteiligung der Grünen, die eine planwirtschaftliche Energieordnung einführen wollen und sagen, welche Technologien man haben darf, benutzen darf und welche nicht, und über sehr planwirtschaftliche Konzepte verfügen. Ja, Habeck habe ich kürzlich gelesen, er sagt, Steuersenkungen sind nicht zielführend. Ja, also es ist nicht so, dass es gut ist, dass die Leute selbst bestimmen, wo investiert werden soll und was sie haben wollen. Nein, der Staat weiß es eben in Habecks Augen besser, was mit dem Geld passieren soll. Und das ist eben die Ideologie, die linksgrüne Ideologie, die etatistische Ideologie, die jetzt Deutschland immer schneller in den Abgrund führt. Ja, in Argentinien hat es eben von den 1940er Jahren bis heute eben 80 Jahre gedauert, ja, dann hätten wir vielleicht noch 20, 30 Jahre. Aber man kann das ja nicht eins zu eins vergleichen. Wenn es jetzt hier schneller geht, dann kann es auch noch schneller den Abgrund runtergehen. Wir haben natürlich großes Kapital auch, was jetzt konsumiert wird. Also wir haben Bestand, wir haben Wohlstand und das dauert dann auch, bis es weh tut. Aber das scheint jetzt bald der Fall zu sein. Und man muss dabei auch bedenken, dass so ein Tanker, ja, die Politik ist dann so wie ein Tanker und wir fahren eben in die Richtung des Etatismus. Und selbst wenn man jetzt die Wende einlegen würde, dann würde man durch die Trägheit immer noch weiterfahren. Also die Situation ist daher bedrohlich. Und was man tun muss, ist man natürlich, man muss radikal einen Kurswechsel einführen, vornehmen, wie Milei das getan hat. Und eins kann ich Ihnen noch sagen, Argentinien, wenn die die Kurve kriegen, dann kann Deutschland auch die Kurve kriegen, weil die Probleme in Argentinien sind um ein Vielfaches höher als in Deutschland. Ja, eine hyperinflationäre Währung, ja, Staatsdefizit, Staatsverschuldung, ein riesiger Staat mit Korruption und Nepotismus. Ja, wenn Milei da Erfolg hat und zeigt, dass da das Ruder rumgerissen werden kann, dann kann das auch in Deutschland geschehen. Aber dafür muss eben erst dieser Mentalitätswechsel kommen, ja, dass die Bevölkerung von den Ideen der Freiheit überzeugt wird in einem Kulturkampf, wie Javier Milei ihn geführt hat.
Professor Philipp Bagus mit seinem Buch Die Ära Milei, Argentiniens neuer Weg, mit sehr versöhnlichen Worten, aber auch klaren Worten, denn man muss sich mal überlegen, dass man eine Bevölkerung überhaupt erstmal überzeugen muss, dass freiheitliche Ideen das Bessere sind als Planwirtschaft und Sozialismus. Ganz herzlichen Dank, Herr Bagus.
Sehr gerne, Herr Hopf.